Nachgefragt und gut informiert. Der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Wir beraten und informieren Sie unabhängig und kompetent zu allen Themen rund um den Verbraucherschutz.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen Sie herzlich zu einer neuen Folge des Podcasts Nachgefragt und gut informiert des Verbraucherservice Bayern. Mein Name ist Frauke Schobelt. Ich leite die Kommunikationsabteilung des Verbraucherschutzverbandes. Und mit mir im Studio als Experte ist Markus Latter, Teamleiter Finanzen und Versicherungen beim Verbraucherservice Bayern. Hallo Markus.
Hallo Frauke.
Das Thema unserer heutigen Folge lautet: Richtig versichern. Wie schütze ich mein Wohneigentum? Wir sprechen über die Elementarschadenversicherung, über die Wohngebäudeversicherung und über die Hausratversicherung. Und wir klären unter anderem Fragen wie: Wogegen muss und kann ich mein Eigentum versichern? Wie finde ich die richtige Versicherung? Wo lauern Fallstricke? Und was ist wichtig bei Vertragsabschluss, bei Anpassung oder wenn ich meinen Vertrag wechseln möchte? Wir beginnen mit der Elementarschadenversicherung. Denn zu dieser Versicherung gab es in diesem Jahr einen besonders hohen Beratungsbedarf beim Verbraucherservice Bayern. Warum kamen so viele Leute dafür in unsere Beratung?
Ja, Frauke, ich denke, wir können uns noch alle an die Hochwasser Ende Mai, Anfang Juni erinnern. Hier waren ja besonders Bayern und Baden-Württemberg davon betroffen und wir hatten von den Verbrauchern viele Anfragen. Zum einen, wie es mit der Schadensregulierung vor sich geht, ob diese Schäden überhaupt in den bestehenden Versicherungspolicen abgesichert sind und wie die ersten Schritte eben auszusehen haben, wenn ich von so einem Schaden betroffen bin.
Es gab ja außergewöhnlichen Starkregen, der führte in kürzester Zeit zu großflächigen Überschwemmungen eben in Süddeutschland, vor allem auch in Bayern und in Baden-Württemberg. Ich habe nochmal recherchiert, 18 Städte und Gemeinden riefen damals den Katastrophenfall aus, tausende Menschen wurden evakuiert, mindestens 6 Menschen starben und ein Feuerwehrmann gilt nach wie vor als vermisst.
Ja, und hinzu kommen noch die immensen materiellen Schäden. Also laut einer vorläufigen Schätzung des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft hat das Hochwasser in beiden Bundesländern versicherte Schäden in Höhe von mehr als 2 Milliarden Euro verursacht.
Das ist eine ganze Menge. Der Verbraucherschutzverband, also der Verbraucherservice Bayern, empfiehlt ja den Abschluss deswegen einer Elementarschadenversicherung. Und warum ist das so wichtig? Welche Risiken deckt sie ab?
Also die Risiken, die durch die Elementarschadenversicherung abgedeckt werden, sind Überschwemmung. Hier unterscheiden wir zwischen Starkregen, Hochwasser und Rückstau, wenn das Wasser also aus dem Kanal von unten ins Haus reinkommt. Darüber hinaus haben wir Schneedruck, Lawinen, Erdbeben, Erdrutsch, Erdsenkung und Vulkanausbruch, was jetzt in unseren Breiten nicht so häufig vorkommt, aber dennoch ist dieses Risiko mit versichert.
Ja, und eben auch Starkregen. Und du hattest gerade schon gesagt, Rückstau, Überschwemmung, aber wenn jetzt Schäden durch Grundwasser entstehen, also das war ja auch oft der Fall jetzt bei dem Hochwasser im Juni, deckt die Versicherung das auch ab?
Also Grundwasser ist bis jetzt leider nicht in der Elementarschadenversicherung mit versichert. Wir als Verbraucherschutzverband fordern aber, dass dieses Risiko mit aufgenommen wird und versichert werden sollte.
Ja, weil da können einfach auch immense Schäden entstehen.
Ganz genau.
Wie viele Eigentümer haben in Bayern eigentlich derzeit eine Elementarschadenversicherung, so schätzungsweise?
Das kann man eigentlich relativ genau sagen. Die Zahlen sind hier auch über die Jahre hinweg recht konstant. 2023 hatten wir eine Abdeckung von 47%. Das heißt, 47% aller Gebäude in Bayern waren über eine Elementarschadenversicherung abgesichert.
Aber das ist ja nun auch knapp die Hälfte. Also jeder zweite oder jedes zweite Gebäude ist eben nicht darüber abgesichert. Dabei nehmen Starkregenereignisse zu, auch in Bayern. Und Überschwemmungen und Sturzfluten können eben überall auftreten, auch da, wo vielleicht nicht gerade in unmittelbarer Nähe ein Gewässer verläuft. Es gab ja auch dann Fälle in der Beratung. In manchen Regionen winken die Versicherer aber ab wegen zu hoher Risiken. Diese Fälle hört man ja immer wieder. Habe ich denn eigentlich ein Recht auf eine Elementarschadenversicherung?
Also zunächst muss man vielleicht auch sagen, dass viele Verbraucher der Meinung sind, sie bräuchten keine Elementarschadenversicherung. Wir erleben dann auch immer in den Beratungen vor Ort, dass die Eigentümer sagen, mein Gebäude steht nicht neben einem Fluss oder neben einem See, von daher kann mir nichts passieren. Der Großteil der Überschwemmungsschäden wird allerdings, muss man ganz klar sagen, durch Starkregen verursacht. Ja, also das kann wirklich jeden betreffen, auch wenn kein Gewässer in der Nähe ist. Es ist aber tatsächlich so, dass man kein Anrecht auf eine Elementarschadenversicherung hat. Wenn das Risiko für den Versicherer zu groß ist, dann kann er den Antrag auch ablehnen.
Und was kann ich denn tun, wenn jetzt ein Versicherer ablehnt oder einfach auch eine utopisch hohe Prämie verlangt, die ich gar nicht zahlen kann?
Ja, also der GDV sagt ja immer, dass in Deutschland grundsätzlich jedes Gebäude gegen Elementarschäden versicherbar ist. In der Praxis ist es dann allerdings leider so, gerade die, die so eine Versicherung bräuchten, bekommen dann teilweise Angebote von den Versicherern mit einer utopischen Prämie. Ja, das nennen wir dann sogenannte Abwehrangebote, wo der Versicherer den Vertrag eigentlich gar nicht haben will. Aber um den Schein zu wahren, wird dann eine Prämie aufgerufen von mehreren tausend Euro im Jahr, dass die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass der Kunde eben dieses Angebot ablehnt und der Versicherer dieses Risiko dann nicht in seinem Bestand hat. Und was kann man dagegen tun? Ja, wir empfehlen eigentlich immer in dem Fall, sich einen unabhängigen Versicherungsmakler zu wenden, der wirklich auch einen Zugriff auf mehrere Versicherungsgesellschaften hat. Und die wissen dann in der Regel auch, bei welchem Versicherer es sich mehr lohnt, mal eine Anfrage zu stellen, wo man auch die Chance hat, ein einigermaßen vernünftiges Angebot zu bekommen. Und auf der anderen Seite bei den Versicherern, wo es sich eben nicht lohnt, weil die Angebote viel zu teuer sind, dann eben hier die Finger davon lassen sollte.
Und nochmal zur Erklärung, der GDV ist der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft.
Ne? Genau.
Eine Lösung, die ja auch der Verbraucherschutzverband Verbraucherservice Bayern fordert, ist eine solidarische Pflicht-Elementarversicherung für alle. Also das könnte eine Lösung sein, sage ich jetzt mal so. Was heißt das konkret? Was fordern wir?
Ja, konkret fordern wir, dass jedes Gebäude, jedes Wohngebäude in Deutschland und natürlich bei uns auch in Bayern gegen Elementarschäden versichert werden soll und muss.
Aber da regt sich ja auch Kritik an dieser Forderung. Ne? Also warum sollten Eigentümer, die zum Beispiel Gebäude in risikoarmen Gebieten besitzen, mitzahlen für Menschen, die unbedingt in einem früheren Flussarm leben wollen? Und du hast ja auch gesagt, es gibt ja auch einige oder viele, die einfach keine Elementarschadenversicherung wollen.
Ja, da kann ich ganz provokativ mal eine Gegenfrage stellen. Warum sollten gesund lebende Menschen für die Krankheitskosten der Menschen zahlen, die eine ungesunde Lebensweise haben? Also wir sprechen hier einfach von einem Solidarprinzip. Und im Endeffekt ist es ja so, wenn wir auch mal die Großschäden durch Überschwemmung der letzten Jahre betrachten, dass die Hilfen dann vom Staat kamen. Und ja, da haben es ja auch alle bezahlt. Sprich, die Steuerzahler haben diese Gelder zur Verfügung gestellt. Von da aus wäre es schon sinnvoll, aus unserer Sicht dieses Risiko auch auf die private Versicherungswirtschaft mit auszulagern und eben auch die Möglichkeit, den Verbrauchern zu geben, eine reelle Chance zu haben, so eine Versicherung abzuschließen.
Also es ist eine Frage der Solidarität und der Kosten, die ja sowieso entstehen und die auf alle umgelegt werden.
Genau, aber es ist natürlich auch so, dass wir hier auch nicht Handlungsbedarf bei den Versicherern sehen, sondern hier müssen natürlich auch die Gemeinden, Kommunen mit an einem aktiven Hochwasserschutz arbeiten. Sprich, ja, der Hochwasserschutz an sich muss weiter ausgebaut werden und es werden natürlich zum Teil auch noch hochwassergefährdete Gebiete als Baugebiete ausgeschrieben, wo dann eben auch neue Häuser draufgebaut werden und das darf aus unserer Sicht auch nicht sein, weil eben viele Verbraucher hier in die Irre geleitet werden, meinen, ihre Grundstücke sind soweit sicher. Und früher oder später kommt dann das nächste Hochwasser, weil eben dieses Gebiet stark gefährdet ist.
Und dann haben Sie wieder keine Chance, eine Inventarschadenversicherung abzuschließen, weil Sie eben ein so risikoreichen Gebiet bauen.
Oder sie ist sehr teuer.
Nun wird so eine Pflicht-Elementarversicherung ja nach nahezu jedem Hochwasser diskutiert. Und diese Hochwasser oder auch diese Überschwemmungen und Starkregenereignisse werden uns auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich zunehmend beschäftigen. Was sagt denn jetzt die Politik zu dieser Forderung? Wie ist jetzt der aktuelle Stand der Dinge?
Ja, du hast es schon angesprochen. Dieses Thema ist wie immer auch seit einigen Jahren schon Gesprächsstoff in der Politik. Und der aktuelle Stand ist so, dass die Bundesländer für die Einführung einer Pflichtversicherung sind. Der Bund mauert hier noch. Die Zuständigkeit liegt hier beim Bundesjustizministerium. Und Ja, nach der aktuellen Situation ist es ja so, dass der alte Justizminister nicht mehr im Amt ist. Was sich dann mit der neuen Regierung tun wird in der Causa, das werden wir dann sehen.
Aber die Länder sind sich schon mal alle einig. Es gab ja auch in diesem Jahr die Verbraucherschutzministerkonferenz in Bayern. Da war das, glaube ich, auch Thema. Das ist ja eigentlich schon mal ein Fortschritt, oder?
Genau, also die Länder haben hier einstimmig beschlossen, dass es so eine Elementarschadenpflichtversicherung geben sollte.
Dann warten wir mal ab, wie sich die Dinge entwickeln.
Ich bin gespannt.
Wir bleiben dran. Kommen wir zu einer der nächsten wichtigen Versicherungen, über die sich Wohneigentümer Gedanken machen sollten. Das ist die Wohngebäudeversicherung. Und ich habe schon gelernt, das ist ebenfalls keine Pflichtversicherung, aber dringend zu empfehlen. Und wir empfehlen sie auch als Verband. Warum? Was deckt sie ab, beziehungsweise was sollte sie abdecken?
Naja, zunächst mal muss man sagen, die Wohngebäudeversicherung ist eigentlich wichtig, weil sie natürlich den Wohnraum der Person absichert. Also wenn ich ein Einfamilienhaus habe und das brennt runter durch ein Feuer, dann habe ich natürlich ein Problem, weil mein Wohnraum weg ist, der auch sehr teuer im Wiederaufbau ist. Von daher raten wir natürlich wirklich dazu, so eine Wohngebäudeversicherung abzuschließen. In der Regel verlangt das natürlich auch die Bank, wenn die Immobilie noch finanziert wird.
Wogegen, also was deckt sie ab?
Ja, folgende Risiken sind abgedeckt durch die Wohngebäudeversicherung. Das ist zu einem Feuer, was ich schon angesprochen habe, und alles, was mit Brandschäden zu tun hat. Explosion, Blitzschlag, Sturmhagel, Leitungswasserschäden. Und was wir dann auch schon erwähnt haben, das sind Elementarschäden, die man optional noch mitversichern kann.
Das heißt, man könnte auch eine Wohngebäudeversicherung mit der Option Elementarschäden, hätte dann auch quasi die gesamte Absicherung, die man auch mit der Elementarschadenversicherung hat, oder gibt es da auch Unterschiede?
Genau, in der Regel ist es so, dass die Elementarschadenversicherung ein Baustein ist, den man mit in die Wohngebäudeversicherung optional mit reinnehmen kann. Es gibt natürlich auch Anbieter, die eine getrennte Elementarschadenversicherung anbieten. Es macht allerdings aus unserer Sicht Sinn, die mit in die Wohngebäudeversicherung reinzupacken.
Und was ist noch abgedeckt?
Ja, es gibt natürlich auch noch Zusatzrisiken, die quasi im Zuge von so einem Schaden entstehen können und die dann abgesichert sein sollten. Das sind bei Blitzschlag zum Beispiel Überspannungsschäden, Bewegungs- und Schutzkosten, wenn ich zum Beispiel meinen Hausrat auch auslagern muss, weil das Wohngebäude eben unbewohnbar ist, Abbruch- und Aufräumkosten und die Übernahme von Mehrkosten beim Wiederaufbau durch behördliche Auflagen. Das kann also sein, wenn mein Haus neu aufgebaut werden muss und die Kosten aufgrund von Vorschriften, die der Gesetzgeber mittlerweile erlassen hat, einfach höher sind, dass die dann auch durch diese Wohngebäudeversicherung mit abgedeckt werden.
Und wenn ich jetzt so einen großen Schaden habe, sind auch Hotelkosten abgedeckt oder ist es etwas, worauf ich achten sollte?
Die sind in den meisten Tarifen auch mitversichert. Hier unterscheiden sich die Anbieter einmal von der Höhe, also wie viel pro Tag darf das Hotelzimmer, wenn ich es mal so nenne, kosten, und auch über die Länge. Wie viele Tage habe ich Anspruch auf so eine Entschädigung und wie lange kann ich eben im Hotel übernachten?
Okay, eine wichtige Versicherung, die viel abdecken kann im Ernstfall. Nehmen wir mal an, ich habe geerbt, ich möchte ein Haus kaufen oder ein Haus erwerben. Ich kümmere mich um alle möglichen Themen. Ich schaue mir den Immobilienmarkt an. Ich verhandle mit Banken über die Finanzierung. Ich beauftrage einen Makler. Ich finde ein passendes Objekt. Wann ist eigentlich so der richtige Zeitpunkt, sich auch mit diesem Thema Wohngebäudeversicherung zu beschäftigen?
Das ist eine gute Frage. Das kommt natürlich immer auch ein bisschen drauf an, wie die Lage ist. Also hast du ein konkretes Objekt, das du unbedingt kaufen möchtest, oder hast du eine Auswahl zwischen mehreren Immobilien? Wenn du natürlich mehrere Objekte zur Auswahl hast, dann kannst du dich im Vornherein natürlich auch schon mal darüber informieren, wie hoch wäre jetzt der Beitrag für die Wohngebäudeversicherung für die entsprechenden Objekte, also Stichwort laufende Kosten beim Unterhalt der Immobilie. Wenn das für dich entscheidend ist, dann, wie gesagt, ist es sinnvoll, sich vorab auch schon mal diesen Punkt anzuschauen. Wenn du jetzt allerdings sagst, ich möchte konkret dieses Objekt kaufen, was ich mir ausgesucht habe, dann kannst du dich auch nach dem Kauf für die Wohngebäudeversicherung entscheiden, weil es so ist, dass du immer erstmal automatisch den Vertrag vom Voreigentümer übernimmst.
Das wäre meine Frage gewesen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein bestehendes Objekt kaufe, muss ich dann diesen Vertrag übernehmen?
Genau, also das Objekt an sich ist nicht unversichert, wenn der Voreigentümer natürlich eine Wohngebäudeversicherung hatte. Das ist ja keine Pflicht, haben wir schon festgestellt. Dann ist auch beim Eigentumsübergang das Gebäude da versichert. Du hast allerdings nach der Eintragung im Grundbuch eine Sonderkündigungsfrist von 4 Wochen. Hier kannst du dann den Altvertrag kündigen und dich gegebenenfalls bei einem neuen Anbieter umschauen und eine neue Versicherung abschließen.
So, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Sonderkündigungsrecht wahrnehme und einen neuen Vertrag abschließen möchte, welche Faktoren beeinflussen eigentlich die Höhe der Versicherungsprämie? Wie kann ich auch eventuell Kosten sparen?
Ja, die Höhe der Prämie, das sind eigentlich mehrere Faktoren, die das beeinflusst. Das ist zum einen die Bauartklasse, also aus welchem Material ist mein Gebäude gebaut? Ist es ein massiver Bau? Ist viel Holz mit drinnen. Es gibt ja auch ganze Holzhäuser. Dementsprechend orientiert sich dann der Versicherungsbeitrag natürlich an der Größe, an der Wohnfläche des Gebäudes, auch an dem Baujahr. Und beim Baujahr ist es dann auch wichtig und entscheidend, wenn ich ein älteres Haus habe, wie ist da der Zustand? Fanden schon Sanierungen statt, Renovierungsarbeiten? Wie alt sind die Wasserleitungen, die im Gebäude verbaut sind? Oder die Elektrik, wurde da im Laufe der Zeit schon mal was erneuert? Und wenn wir hier natürlich einen Stau haben, einen Sanierungsstau, dann erhöht sich natürlich auch die Versicherungsprämie. Und wenn ich die Elementarschadenversicherung mit drinnen habe in meiner Versicherung, dann kommt es natürlich auch auf die Lage drauf an, in welcher Risikozone das Haus steht.
Also eine ganze Menge Faktoren, die ich mir vielleicht einfach vorher mal anschauen muss und dann natürlich auch mehrere Angebote vergleichen. Welche Faktoren gibt es noch, mit denen ich vielleicht Kosten sparen könnte?
Naja, gibt es die Möglichkeit, dass man hier auch einen Selbstbehalt mit in die Wohngebäudeversicherung reinnehmen kann. Das unterscheidet sich immer ein bisschen von Anbieter zu Anbieter. Aber meistens sind es so 300, 500 Euro oder gar 1000, 2000 Euro. Hier muss man eben für sich selbst entscheiden, bis zu welcher Höhe bin ich bereit, kleinere Schäden selbst zu finanzieren und ab welcher Schadenhöhe möchte ich dann, dass meine Versicherung dafür einspringt.
Wichtig ist ja auch, dass ich den Wert meines eigenen Gebäudes oder meiner Wohnung korrekt ermittle, um auch die passende Versicherungssumme zu wählen. Wie kann ich das tun? Also wie kann ich den Wert ermitteln?
Das funktioniert eigentlich relativ einfach. Die Vergleichsportale, wenn ich zum Beispiel bei so einem Online-Vergleichsportal bin, aber auch die Versicherer auf ihrer Internetseite, die bieten hier sogenannte Ermittlungsbögen an. Ja, die sind recht selbsterklärend. Da muss ich eben festlegen, wie viel Stockwerke hat mein Haus zum Beispiel. Wie ist es ausgestattet? Ist es eine hochwertige Ausstattung mit zum Beispiel Fenstern mit Dreifachverglasung? Oder habe ich Marmorfußböden in der Immobilie? Und da kann ich mich dann einfach durchklicken durch diese Fragebögen und bekomme dann am Ende den korrekten Wert für meine Immobilie angezeigt.
Also um die richtige Versicherung zu finden, sollte man sich auf jeden Fall Zeit nehmen und sehr gründlich auch diese Fragen beantworten und die Faktoren überdenken. Auf welche Punkte sollte ich besonders achten, dann, wenn es darum geht, einen Vertrag abzuschließen?
Also bei der Wohngebäudeversicherung ist es aus unserer Sicht immens wichtig, dass man immer einen Vertrag wählen sollte, wo der Versicherer auf die Einrede der groben Fahrlässigkeit verzichtet und das bis zur Versicherungssumme, zur vollen Versicherungssumme.
Was heißt das grobe Fahrlässigkeit? Also wenn du mal einen Fall schilderst, was könnte da passieren?
Das kann ich gerne machen. Wir sind ja aktuell gerade in der Adventszeit und der Klassiker ist eben der Adventskranz, der auf dem Tisch steht. Die Kerzen brennen, es klingelt an der Tür. Die Nachbarin, der Nachbar ist da und es kommt zu einem längeren Plausch. In der Zwischenzeit fängt der Adventskranz Feuer und das Haus brennt ab. Ja, im schlimmsten Fall. Und wenn wir eben diese Klausel nicht drinnen haben, dann kann der Versicherer sagen, liebe Frauke, wie konntest du nur einen brennenden Adventskranz unbeaufsichtigt stehen lassen? Das ist ja grob fahrlässig. Von daher kürzen wir die Zahlung oder verweigern sie. Und wenn ich eben diese Klausel im Vertrag drin habe, dann zahlt der Versicherer auch, wenn der Versicherungsnehmer grob fahrlässig den Schaden herbeigeführt hat. Und das ist natürlich bei einem Wohngebäude. Nehmen wir mal den schlimmsten Fall an. Das Haus brennt komplett nieder. Natürlich ein teurer Schaden, wenn das Haus neu aufgebaut werden muss.
Also auf jeden Fall auf das Kleingedruckte schauen und darauf achten, dass eben sowas wie grobe Fahrlässigkeit in den Vertragsbedingungen drinsteht.
Ganz genau. Es gibt auch einige Anbieter, gerade bei den günstigeren Tarifen, die haben diesen Verzicht auf grobe Fahrlässigkeit zwar drin, der ist dann aber gedeckelt bis zu einer Schadenshöhe von 10.000 oder 20.000 Euro. Mit der Summe komme ich natürlich nicht weit, wenn mein Haus komplett niedergebrannt ist. Und da ist es eben wichtig, wie ich schon erwähnt habe, dass dieser Verzicht auf grobe Fahrlässigkeit bis zur vollen Versicherungssumme mitversichert ist.
Und da also auch nicht am falschen Ende sparen.
Ganz genau.
Gibt es denn weitere Fallstricke oder auch typische Fehler, die dir in deiner Beratung immer wieder vorkommen, die Immobilienbesitzer eben bei der Wahl einer Wohngebäudeversicherung vermeiden sollten?
Ja, da fällt mir ein Fall ein. Da geht's wieder um die Elementarschadenversicherung. Der Verbraucher hatte hier eben einen Schaden durch Rückstau, weil eben das Wasser von unten über einen Kanal ins Haus hochgekommen ist. Und die Versicherer schreiben hier in der Regel vor, dass eine Rückstauklappe eingebaut sein muss. Diese Rückstauklappe war bei dem Verbraucher vorhanden. Allerdings war die nicht eingebaut, sondern lag in einem Schrank im Keller irgendwo. Und das sind natürlich so Anekdoten, die ich zu berichten weiß.
Das hilft natürlich nicht.
Nein, also diese Schutzmaßnahmen, die sollten dann auch eingebaut sein. Alleiniges Vorhandensein reicht da nicht.
Und sie sollte auch funktionieren.
Sie sollte auch funktionieren. Auch hier gab es schon einen Fall, dass die Rückstauklappe nicht funktionstüchtig war und dementsprechend der Versicherer dann, ich kann es dir gar nicht sagen, ob der die Leistung komplett verweigert hat oder gekürzt, aber da gab es auf jeden Fall Probleme.
Und so eine Rückstauklappe kann man auch nachträglich einbauen. Ist jetzt kein Riesen, also Aufwand.
Also ich bin jetzt kein Handwerker, aber aus meiner Kenntnis heraus kann man die nachträglich einbauen.
Sollte man also beachten, wenn das auch in den Forderungen des Versicherers steht.
Genau, das sind die sogenannten Obliegenheitspflichten, die man auch in den Versicherungsbedingungen nachlesen kann. Und denen muss ich nachkommen, um den vollen Versicherungsschutz genießen zu können.
Und wie ist es eigentlich mit Nebengebäuden? Gilt der Versicherungsschutz da auch automatisch? Oder jetzt, ich denke auch an die Wärmepumpe bei meinen Nachbarn, stehen die halt ein Stückchen entfernt vom Haus. Gilt da auch da der Versicherungsschutz?
Also bei Nebengebäuden kommt es immer auf den Tarif drauf an. Es gibt Tarife, wo kleinere Nebengebäude wie Gartenhütten zum Beispiel automatisch mit versichert sind. Wenn das Nebengebäude allerdings schon größer ist, dann ist es oft so, dass ich eine zusätzliche Wohngebäudeversicherung nur für dieses Nebengebäude abschließen muss. Bei der Wärmepumpe ist es so, dass die bei vielen Anbietern mittlerweile auch in der Wohngebäudeversicherung mit versichert ist. Es gibt allerdings auch Tarife oder Versicherungen direkt für Wärmepumpen. Hier sollte man einfach mal Rücksprache halten mit dem Versicherer, ob diese Wärmepumpe in der bestehenden Wohngebäudeversicherung schon mit versichert ist oder ob man die zusätzlich mit reinnehmen kann.
Ja, das lässt sich ja auch nachträglich, lässt sich ja auch was hinzufügen.
Ganz genau.
Wenn ich jetzt das Pech habe, vielleicht mehrere Großschäden zu haben. Ich habe irgendwie von einem Fall gehört im Bekanntenkreis, irgendwie bei einem recht neuen Haus brannte der Dachstuhl. Anschließend ging auch noch die Wärmepumpe kaputt. Kann mir meine Versicherung nach mehreren Großschäden kündigen?
Also auch die Versicherungsgesellschaft hat natürlich das Recht, den Vertrag zu kündigen. Und du hast es schon angesprochen, das passiert sogar nicht selten, wenn ich einen oder mehrere Schäden innerhalb von einer kürzeren Zeit hintereinander habe und die Versicherung den regulieren muss.
Ja. Kann ich mich dagegen wehren?
Da kannst du dich im Grunde genommen nicht wehren, weil ich habe es schon angesprochen, die Versicherung hat das Recht dazu. Was man vielleicht dazu sagen muss, ein fairer Versicherer informiert darüber vorab seine Kunden oder den Versicherungsmakler, der den Vertrag betreut, über die anstehende Kündigung.
Es gibt also auch andere Fälle, es gibt auch unfaire Versicherer.
Genau, die kündigen dann einfach den Vertrag und der Versicherungsnehmer hat dann das Problem, unter Umständen bei einem anderen Anbieter eine neue Versicherung zu bekommen, weil du im Antrag natürlich eine Vorversicherung angeben musst. Und da wird auch danach gefragt, wer diesen Vertrag gekündigt hat. Und wenn dann da drinnen steht, der Versicherer hat den Vertrag gekündigt, dann ist es nicht selten so, dass der neue Versicherer dann eben diesen Antrag ablehnt und man plötzlich ohne Wohngebäudeversicherung dasteht. Okay. Das gilt im Übrigen auch für andere Sachversicherungen, also Privathaftpflicht. Sehr oft erleben wir es auch bei der Rechtsschutzversicherung, dass die Versicherer hier nach mehreren Schäden den Vertrag von sich aus kündigen.
Also faire Versicherer informieren vorab, sodass man selber die Chance hat zu kündigen.
Genau, dann kann man sich selbst entscheiden und im Zweifel eben den Vertrag selbst kündigen und bei einem anderen Anbieter dann einen neuen Vertrag in der Regel ohne Probleme abschließen.
Muss man nur einen fairen Versicherer auch finden. Wie wichtig ist es eigentlich, wenn ich jetzt eine Wohngebäudeversicherung habe, die regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls auch anzupassen?
Also bei den Tarifen an sich, die werden ja normalerweise vom Versicherer angepasst. Es gibt mittlerweile auch viele Anbieter, die hier so eine sogenannte Update-Garantie in ihren Tarifen haben. Das heißt, wenn ein neuer Vertrag mit besseren Bedingungen aufgelegt wird, dass dann automatisch die Altverträge auch in den Genuss dieser besseren Versicherungsbedingungen kommen. Natürlich ist es aber immer so, immer wenn mein Gebäude, mein Eigenheim an Wert gewinnt, weil ich eben was dazu gebaut habe, einen Wintergarten zum Beispiel oder ein Schwimmbad im Keller oder sonstiges, dann sollte ich immer Kontakt mit dem Versicherer aufnehmen, das melden und den Versicherungsschutz dementsprechend anpassen.
Also bei größeren Änderungen, bei Baumaßnahmen, alles, die den Wert steigen lassen des Wohngebäudes oder auch wenn ich energetisch saniere oder so, dann sollte ich das melden.
Genau, dann immer Kontakt aufnehmen, besser mal zu oft mit der Versicherung gesprochen als zu selten und das eben mit denen durchsprechen, inwiefern da der Vertrag aufgestockt werden muss oder nicht.
Gilt es auch, wenn ich zum Beispiel eine Ladestation für ein E-Auto einbauen lasse?
Also sofern die Ladestation fest mit dem Gebäude verbunden ist, dann ist die automatisch mit in der Wohngebäudeversicherung abgesichert. Es schadet aber natürlich nicht, auch hier nochmal mit der Versicherung Kontakt aufzunehmen und darüber zu sprechen.
Also besser einmal zu viel nachfragen.
Ganz genau.
Jetzt ist es ja oft so, dass die Versicherer eben eine Erhöhung der Prämie ankündigen, vielleicht sogar regelmäßig. Sollte ich da mitgehen oder wie könnte sich eine Verweigerung der Anpassung auch auswirken?
Also wir müssen hier vielleicht zwei Beitragserhöhungen durchsprechen. Das eine ist natürlich die Beitragserhöhung, wenn der Versicherer ganz einfach mit den Einnahmen nicht mehr hinkommt, ja, weil die Schäden einfach zu oft und zu groß sind. Dann hat er die Möglichkeit, die Beiträge zu erhöhen. Hier habe ich auch ein außerordentliches Kündigungsrecht. Immer wenn der Versicherer den Beitrag erhöht, kann ich meinen Vertrag innerhalb von 4 Wochen kündigen. Der zweite Grund für eine Beitragserhöhung ist ganz einfach, dass der Versicherer die Versicherungssumme gemäß dem Baupreisindex anpasst.
Was ist das?
Es ist natürlich so, dass eine Wohngebäudeversicherung immer zum Neuwert entschädigt. Also nehmen wir mal wieder den schlimmsten Fall an. Mein Haus brennt ab und die Versicherung muss mir ein neues Haus hinstellen. Dann ist es natürlich so, dass der Bau des neuen Gebäudes heute viel mehr kostet, als das Haus damals vor 20 oder 30 Jahren gekostet hat. Ja. Und hier möchte natürlich der Verbraucher, der Versicherungsnehmer ein neuwertiges Haus wieder haben. Dementsprechend orientieren sich die Versicherungen hier nach dem Baupreisindex. Das heißt also, wenn die Baukosten im Laufe der Jahre steigen, wird auch die Versicherungssumme gemäß diesem Index nach oben angepasst und dementsprechend steigen natürlich auch die Beiträge in der Wohngebäudeversicherung. Und viele Verbraucherinnen und Verbraucher, die beschweren sich dann darüber, dass ihre Wohngebäudeversicherung ständig teurer wird. Das hängt natürlich auch zum großen Teil an diesem Baupreisindex, ja, weil der erhöht wird, die Baukosten steigen und dementsprechend steigen auch die Beiträge für die Wohngebäudeversicherung.
Das heißt, wenn ich in so einer Ankündigung meines Versicherers den Hinweis auf den Baupreisindex finde, macht es Sinn, der Erhöhung zuzustimmen oder
genau,
damit zu gehen.
Genau, weil ich im Zweifel dann eben unterversichert bin und im Schadenfall eine Kürzung der Versicherungsleistung bekomme.
Jetzt ist ein Schaden eingetreten. Was sollte ich jetzt tun? Also wie funktioniert eigentlich dieser ganze Prozess der Schadensregulierung? Was sind die ersten wichtigen Schritte?
Also der erste wichtige Schritt, das steht auch in den Versicherungsbedingungen so, ist natürlich, wenn es möglich ist, versuchen, den Schaden zu minimieren. Ja, wenn ich zum Beispiel so einen Überschwemmungsschaden habe, dass ich eben zuerst die Feuerwehr natürlich rufe, versuche, das Wasser aus dem Gebäude zu bekommen oder schaue, dass nicht mehr Wasser ins Gebäude reinkommt. Das ist der erste Schritt. Als zweites die Versicherung informieren und die weitere Vorgehensweise mit der Versicherung besprechen. Also bitte nicht eigenmächtig irgendwelche Handwerksfirmen beauftragen, sondern das immer mit der Versicherung durchsprechen. Natürlich kann man sich Angebote einholen von diversen Handwerksfirmen. Die Angebote sollte man aber erst dem Versicherer vorlegen und um Freigabe bitten. Erst wenn der Versicherer die Freigabe erteilt hat, dann kann ich die Handwerksfirma beauftragen, beziehungsweise arbeiten viele Versicherer auch mit Handwerksfirmen zusammen, die dann von sich aus eben eine Partnerfirma beauftragen und den Schaden beheben lassen.
Also für Schadensbegrenzung sorgen und auch dann die Freigabe des Versicherers abwarten, bevor dann bauliche Maßnahmen oder bevor ich dann einen Handwerker beauftrage.
Ganz genau.
Macht es denn eigentlich auch Sinn, nach dem ersten Schock vielleicht Fotos und Videos zu erstellen oder eben auch, ich denke mir manchmal, wenn jetzt ein Haus abbrennt, dass man wichtige Dokumente wie Versicherungsunterlagen auch digital in irgendeiner Cloud hat?
Also Fotos helfen natürlich immens bei der Schadensregulierung. Ja, die sind nie verkehrt, wenn man hier Fotos auch dem Versicherer vorlegen kann. Wichtige Dokumente in der Cloud abzuspeichern ist natürlich auch sehr sinnvoll, weil wenn das Haus runterbrennt, dann sind die einfach weg. Und wir kommen vielleicht später auch nochmal in der Hausratversicherung zu dem Thema. Es macht natürlich hier auch Sinn, mal quasi mit dem Fotoapparat, mit dem Smartphone durch die Wohnung zu laufen, die Einrichtung zu fotografieren oder auch mal einen kleinen Film zu drehen. Auch mal die Schränke aufzumachen und hier Fotos zu machen, dass man eben auch dem Versicherer im Schadenfall belegen kann, was hatte ich und was muss reguliert werden.
Ja, es macht sicherlich auch Sinn, mal sein Gebäude von außen zu fotografieren, dass man einfach auch vorher und nachher Vergleich dann hat.
Ganz genau.
Du hast es ja schon angesprochen, auch eine wichtige Versicherung kann die Hausratversicherung sein. Ja, wann macht es Sinn, eine abzuschließen? Was deckt diese Versicherung ab? Auch vielleicht im Vergleich zu den anderen Versicherungen.
Ja, bei der Hausratversicherung ist es so, da streiten sich die Geister immer ein bisschen. Braucht man eine Hausratversicherung oder nicht? Vielleicht mal zu Beginn. Die Hausratversicherung sichert meinen Hausrat ab. Und ich erkläre das eigentlich immer mit einem lustigen Beispiel. Stell dir mal vor, du könntest dein Wohnhaus in die Hand nehmen, hochheben, einmal um 180 Grad rumdrehen, kräftig dran schütteln. Alles, was dabei rausfällt, ist dein Hausrat. Das beginnt also vom Wohnzimmerschrank bis zum Unterhemd.
Kommt eine Menge zusammen, glaube ich.
Da kommen eine Menge zusammen. Und das ist, wie gesagt, der Hausrat, der von einer Hausratversicherung abgedeckt ist. Und die Frage, ob man so eine Versicherung braucht, die lässt sich aus meiner Sicht ganz leicht zu beantworten. Auch hier kann man wieder mal den schlimmsten Fall der Fälle annehmen. Wenn ich einen Brand in der Wohnung im Haus habe und mein kompletter Hausrat vernichtet wurde durch das Feuer, habe ich dann genügend Geld, um mich komplett wieder einzurichten, ja, um alles neu anzuschaffen. Wenn das der Fall ist und ich das so möchte, dann brauche ich keine Hausratversicherung. Wenn ich das Geld nicht habe, dann macht es durchaus Sinn, so eine Hausratversicherung abzuschließen. Also ich hatte hier auch schon im persönlichen Umfeld den Fall, dass es eben in einer Wohnung gebrannt hat und hier musste der gesamte Hausrat ersetzt werden. Das war damals eine Single-Wohnung und auch hier war die Entschädigungssumme so hoch, dass sie im fünfstelligen Bereich lag. Also man sollte das, den Wert des eigenen Hausrates nicht unterschätzen.
Ja, und es, also wir haben es auch erlebt im Umfeld, dass es gebrannt hat und es mussten auch sehr viele Möbel entsorgt werden durch den Rauch. Die waren einfach nicht mehr benutzbar. Das darf man auch nicht unterschätzen.
Genau. Und auch ein weiterer Stichpunkt bei Feuer ist natürlich der Schaden durch Löschwasser, der entsteht. Ja, es muss nicht unbedingt so sein, dass alle Gegenstände den Flammen zum Opfer fallen. Aber sie werden natürlich beschädigt, so wie du es schon gesagt hast, durch den Rauch oder durch das Löschwasser der Feuerwehr und können dann eben nicht mehr benutzt werden, müssen entsorgt werden, neu angeschafft. Und das geht natürlich ins Geld.
Das ist eben auch eine Versicherung, über die Mieter nachdenken sollten.
Genau, der Hausrat gehört ja immer dem Bewohner des Hauses. Also sprich, das ist keine Aufgabe des Eigentümers, sondern wenn ich zur Miete wohne in einem Haus oder in einer Wohnung, dann obliegt es auch mir, so eine Hausratversicherung abzuschließen.
Und es deckt auch Einbruchdiebstahl ab, oder?
Richtig. Also die Risiken, die durch die Hausratversicherung abgedeckt sind, decken sich im Großen und Ganzen mit denen der Wohngebäudeversicherung. Hinzu kommt hier auch noch der Einbruchdiebstahl.
Ja, gerade in unserem Viertel leider ein Thema. Worauf sollte ich denn beim Abschluss achten? Also was gibt's da vielleicht wieder für Punkte, die du empfehlen würdest?
Also hier sollte ich auf die Versicherungssumme drauf achten, dass die eben ausreichend hoch ist. Und da benutzen die meisten Versicherer eine Pauschalregelung, die sich nach der Größe der Wohnfläche ausrichtet. Da ist die durchschnittliche Versicherungshöhe 650 Euro aktuell pro Quadratmeter Wohnfläche. Und hier kann man dann natürlich auch hochrechnen, entsprechend, wenn ich so viel Quadratmeter Wohnfläche habe, mal 650 Euro, dann weiß ich ungefähr, wie hoch meine Versicherungssumme sein sollte.
Und was ist aber, wenn ich jetzt besonders wertvolle Gegenstände oder vielleicht antike Möbel von der Urgroßmutter noch habe oder vielleicht sogar ein teures E-Bike besitze? Deckt das dann ab oder worauf sollte ich denn achten?
Nicht automatisch, wenn ich natürlich besondere Wertgegenstände habe, wie zum Beispiel auch Münzsammlungen, teuren Schmuck oder Goldbarren, sehr wertvolle Möbel oder Kunst, dann muss ich das natürlich auch mit meiner Hausratversicherung absprechen. Also die sind in der Regel nicht bis zur vollen Versicherungssumme abgesichert, sondern für Wertsachen gibt es eine gesonderte Obergrenze. Und wenn das eben bei mir der Fall ist, dann muss ich das meiner Versicherung mitteilen und die Summe entsprechend erhöhen. Bei Fahrrädern ist es so, hier betrifft es meistens natürlich den Diebstahl in der Hausratversicherung, dass die oftmals nur bis zu 1 oder 2% der Versicherungssumme über die Hausratversicherung abgesichert sind.
Also hier muss ich vielleicht über eine extra Versicherung für E-Bikes zum Beispiel, sollte ich nachdenken.
Genau, oder die Versicherungssumme entsprechend hochsetzen. Ja, weil du hast es angesprochen, ein E-Bike heutzutage kostet in der Regel mehrere tausend Euro. Und hier kann es natürlich schon passieren, dass die reguläre Versicherungssumme bei der Hausratversicherung nicht ausreicht.
Also auch hier hilft die Kommunikation mit der Versicherung.
Richtig. Und auch bei der Hausratversicherung macht es Sinn, auf diese Klausel mit der groben Fahrlässigkeit zu achten, die wir auch vorhin bei der Wohngebäudeversicherung hatten, dass eben der Versicherer auf die Einrede der groben Fahrlässigkeit verzichtet.
Hast du da auch ein Beispiel, was passieren könnte?
Naja, da können wir natürlich das gleiche Beispiel nehmen wie bei der Wohngebäudeversicherung, weil wenn mein Haus abbrennt, ist auch mein Hausrat weg und dementsprechend müsste dann die Hausratversicherung einfach die Kosten für die Neuanschaffung vom Hausrat sorgen bzw. bezahlen und der kann natürlich auch in den 5-6-stelligen Bereich gehen bei einer 4-köpfigen Familie in einem Einfamilienhaus. Da kommt schon was zusammen an Hausrat.
Definitiv. Kommen wir zu unserem letzten Thema für heute und das ist der Versicherungswechsel. Also ich bin nicht mehr zufrieden oder ich möchte einfach wechseln. Wann kann ich meine Versicherung wechseln überhaupt?
Also wechseln kann ich meine Versicherung immer zur Hauptfälligkeit. Da kann ich sie kündigen. Ja, Das muss nicht immer der 1. Januar sein, sondern das kann auch unterjährig sein. Da muss ich eben in meine Versicherungspolice schauen, wann hat mein Vertrag begonnen zu laufen. Und in der Regel sind es immer Jahresverträge. Dann kann ich eben immer nach einem Jahr kündigen. Ja, die Regelkündigungsfrist beträgt 3 Monate zur Hauptfälligkeit. Also ich muss hier schon mir frühzeitig eine Notiz im Kalender setzen, dass ich das nicht vergesse, wenn ich sie kündigen möchte.
Lohnt sich denn da ein Vergleich? Also ich denke immer mal, so ein Stromtarif kann ich vielleicht schneller wechseln als eine Wohngebäudeversicherung. Man muss ja eine ganze Menge Punkte ja auch abrufen vorher oder bedenken.
Ja, also grundsätzlich raten wir eigentlich schon immer mal dazu, regelmäßig seinen Versicherungsordner zu nehmen, auch wenn es spannendere Beschäftigungen gibt. Aber alle 2 Jahre sollte man schon mal schauen, was für Versicherungen habe ich überhaupt. Und natürlich auch mal gucken, gibt es andere Anbieter, die mir bessere Leistungen bieten oder einen günstigeren Beitrag. Das macht schon Sinn.
Und was muss ich dann bei der Kündigung beachten? Gibt es da vielleicht auch Fallstricke, die ich vermeiden sollte?
Also ich sollte natürlich immer erst schauen, dass ich einen neuen Vertrag sicher in der Tasche habe. Ja, weil gerade wenn ich beim Vorversicherer mehrere Schäden hatte, muss ich die natürlich beim Neuabschluss angeben. Und da kann es auch sein, dass der neue Versicherer den Antrag ablehnt. Und im Zweifel stehe ich dann ohne Versicherung da. Ich habe den alten Vertrag schon gekündigt, der neue will mich nicht. Dann habe ich ein Problem. Von daher neues Angebot raussuchen, wenn ich was Passendes gefunden habe, abschließen und dann den Vertrag kündigen. Das muss ich nicht überlappen. Ich kann ja das Beginndatum des neuen Vertrages auf den Tag setzen, wo mein alter Vertrag aufhört zu laufen. Wichtig ist aber, dass ich die Police vom neuen Vertrag in der Hand habe und dann kann ich problemlos meinen alten Vertrag kündigen.
Und dann geht das auch nahtlos weiter quasi.
Ganz genau.
Jetzt gibt's ja doch eine ganze Menge Sachen, die man beachten muss. Es gibt auch sehr viele, ja, ich würde mal sagen, baurechtliche Sachen, Bauartklassen, hat es genannt. Also viele Dinge, die vielleicht, mit denen man sich nicht so gut auskennt. Wie kann der Verbraucherservice Bayern vielleicht auch bei dieser Suche nach der Wohngebäude oder nach den passenden Versicherungen helfen?
Ja, wir bieten hier natürlich erst mal unseren generellen Versicherungscheck an, dass wir uns eben gemeinsam mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern alle Versicherungen anschauen, die diejenigen Personen haben. Darüber hinaus bieten wir natürlich auch Beratungen zu den speziellen Verträgen an, also Wohngebäude- und Hausratversicherung, dass wir uns eben die bestehenden Verträge anschauen. Sind die einfach noch zeitgemäß von den Bedingungen, von den Leistungsbausteinen? Und wir sind natürlich auch bei der Suche nach neuen Verträgen behilflich, geben Informationen dazu, auf was sollte man achten.
Aber wichtig, ganz wichtig, genau, wichtig ist, wir vermitteln nicht selber. Ne?
Genau, wir sind ja ein neutraler Verbraucherschutzverband, das heißt, wir vermitteln keine Versicherungsverträge. Wir geben Hilfe zur Selbsthilfe. Die Verbraucher müssen die Verträge aber dann selbst über einen Vermittler oder im Internet abschließen.
Und weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite, auch wo unsere Beratungsstellen sind, unter verbraucherservice-bayern.de. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Vielen Dank für das interessante und auch wieder lehrreiche Gespräch. Vielen Dank auch an alle, die uns zugehört haben. Unseren Podcast finden Sie auf vielen Plattformen und zum Nachhören auch auf unserer Webseite. Auf Wiederhören und bis zur nächsten Folge von Nachgefragt und gut informiert. Markus, ich danke für dieses Gespräch.
Ich danke dir, hat mir heute wieder sehr viel Spaß gemacht.
Das war Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.